Gastgeberin Ruth Hartwig Kruse hat das Flutlicht angemacht und scheint in sich hineinzuschmunzeln. Muss auch ziemlich lächerlich aussehen, wenn eine Städterin mit hellen Turnschuhen angestiefelt kommt, den Blick ängstlich zu Boden gerichtet, um den Pfützen auszuweichen. Kinder, Gepäck und Städterin werden auf die Lorenbahn verfrachtet, die wie eine motorisierte Draisine aussieht. Und auf geht es. Erst den Deich hoch, dann auf dem Damm zur Hallig und von der Lorenbahn auf den Traktor zur Norderwarft. Das bisschen Watt und die kalte Nordseeluft beginnen zu wirken. Meine Finger sind eiskalt, aber mein Gemüt ganz ruhig.
Also es ist so, dass man auf der Hallig erstmal gerne wohnen muss. Aber andererseits, ich erlebe das ganz oft, wenn wir Besuch haben, die sagen dann immer, mein Gott, bei euch ist ja mehr los als bei uns. Einfach im Sommer haben wir den Tourismus. Und auch sonst, es kommen auch Leute mal einfach so übers Watt gelaufen, die dann zum Kaffee zu Besuch kommen. Ist schön, wenn wir auch mal alleine sind. Also es ist, hier weiß Gott, nicht einsam.
Am Morgen rasen rund um die Warft ein paar Schafe. Die Lämmer springen wild und ausgelassen umher, fast wie Fohlen. Lerchen zwitschern über den Wiesen, Austernfische. Hobbyornithologen hätten ihre helle Freude. Die ersten Ringelgänse sind da. Sie sind gut zu erkennen. Dunkel, ungefähr so groß wie Enten und unglaublich schreckhaft. Besonders gut verkaufen aber lassen sich die Schäfchen. Ein Lamm von der Hallig wird als biologisches Salzwiesenlamm vermarktet und gilt als Delikatesse. Überhaupt. Bio und artgerecht sind Begriffe, die hier überflüssig sind. Es dürfen sowieso nur so viele Tiere auf der Hallig sein, wie auch auf die Warften passen. Die Schafe würden sonst schlichtweg ertrinken, wenn bei Flut die Hallig überschwemmt wird. Nur die Warften ragen dann noch aus dem Wasser. Grüne Hügel mit roten Häusern obendrauf.
Diese Damen wollen mich
ja, das sieht ja sehr, du hast doch keine Angst.
Die Schule sieht aus wie ein normales Wohnhaus. Nur, dass die Anhöhe zur Warft hinauf von kleinen Fahrrädern gesäumt ist. Gut, eigentlich nur von 4 Fahrrädern. Denn Lehrer Erk Lorenzen unterrichtet 3 Schüler und eine Vorschülerin, die gerade draußen herumtoben.
So, und wichtig ist natürlich, dass man selber dann persönlich so strukturiert ist, dass man auch Lust dazu hat, das zu machen. Ich bin ja hier ganz alleine. Ich bin ja auch Schulleiter, ich bin ja mein eigener Chef. Es gibt niemanden, der mir bildlich gesprochen jetzt in den Hintern tritt und dafür sorgt, dass ich eben das mache, was notwendig ist.
Eine schwierige und unterschätzte Aufgabe. Auf der Hallig wird schon gewitzelt, der Lehrer bekäme bald richtig viel zu tun, wenn zusätzlich zur Vorschülerin Zoe im nächsten Jahr auch die Nächstschülerin eingeschult wird. 5 Schüler hätte er dann. Und dabei ist es eine heterogene Lerngruppe, die Lorenzen zu unterrichten hat. Während Erik Mathematikaufgaben der 3. Klasse löst, recherchieren Ann-Kathrin, 6. Klasse und Hendrik, 5. Klasse, im Internet.
Die Normalsituation ist, ich bin der Einzige in dieser Klassenstufe, ich habe meinen eigenen Lernplan. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist eben, dass der Mitschüler fehlt. Ich merke gar nicht, dass ich langsam bin, denn da ist ja keiner, der schneller fertig ist. Der Vorteil ist natürlich, dass die Lernprozesse passgenau sind. Insofern ist das Lernen dann an einer Hallig-Schule häufig wesentlich effektiver.
Das lästige 45-Minuten-Modell gibt es hier nicht. Manchmal lernen die Schüler 2 Wochen Biologie, bis der Abschnitt abgeschlossen ist und ein anderes Fach an die Reihe kommt. So harmonisch das Schulleben wirkt, die Kinder können maximal den Hauptschulabschluss erreichen. Und was ist der heutzutage noch wert? Die Eltern haben für die Kooperation mit einer Realschule gekämpft. Alle paar Monate gehen die Hallig-Schüler nun testweise 2 Wochen auf die Realschule, um dann mit 14 ganz zu wechseln.
Ich finde es also wichtig, dass erstmal die Kinder von der Hallig runter sind, dass sie auf dem Fest dann eine Ausbildung machen und dann bewusst auch zurückkommen. Weil ich denke, sonst hat man irgendwann das Gefühl, man hat was verpasst. Und das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann.
Die meisten Hallig-Kinder wollen zurückkommen. Aber Raum und Arbeitsmöglichkeiten sind begrenzt. Jeweils das älteste Kind übernimmt die Werft. Die Frauen kümmern sich um die Landwirtschaft und den Tourismus. Die männlichen Halligbewohner arbeiten im Küstenschutz.
Das Wasser würde auch faktisch mit mehr Wucht, mit mehr Dynamik auf diese Seedeiche draufbrettern. Die kann man auch nicht beliebig hochbauen. Dadurch, dass die Halligen da sind, gibt es eben auch nur eine begrenzte Wasserhöhe.
Deshalb sind die Halligen so wichtig für den Küstenschutz. Sie schützen das Festland. Neben der Arbeit der Küstenschützer aber spielt auch die Flut selbst eine Rolle.
Wir wollen das Wasser und die Überflutung haben, weil die Hallig nämlich auf diese Art und Weise durch diese Sedimentierung langsam Stück für Stück aus dem Wasser herauswächst. Es gibt also Untersuchungen, die Universität Göttingen führt das hier etwa durch, dass im Jahr etwa 0,5 Zentimeter pro Jahr Auftrag erfolgt.
Wie es hier bei Sturmflut aussieht, kann ich mir gerade kaum vorstellen. Die Sonne ist rausgekommen. Ich verlasse die Schulwarft und mache mich auf den Weg, die Hallig zu erkunden. 10 Minuten bin ich unterwegs, dann stehe ich schon in der Nordsee. Noch einmal 15 Minuten zurück und ich stehe wieder in der Nordsee. Die Hallig ist eben gerade einmal 800 Meter breit und 2,5 Kilometer lang. Im Herbst, bei Sturmflut, ist davon nicht mehr viel zu sehen.
76 sind hier nämlich die Fenster eingeschlagen. Da in der Ecke hatten die Kinder noch ein Aquarium und da lagen die Fische auf dem Sofa. Die waren aus dem Aquarium rausgespült. Also das war furchtbar, wie das hier aussah.
Frieda Kruse ist 1926 geboren und hat ihr ganzes Leben auf der Hallig verbracht. Die Flut von 76 war für die Hallig noch schlimmer als die große Flut 1962, als in Hamburg die Deiche brachen und über 300 Menschen starben. Auf Nordstrandeschmoor ist bei den Fluten noch nicht einmal ein Schaf ums Leben gekommen. Die Einwohner kennen sich mit dem Meer und seiner Kraft aus. Für Frieda Kruse sind die heutigen Verhältnisse sowieso Luxus.
Ich bin auch öfters an einem Tag nach Britze zum Zahnarzt und wieder zurückgelaufen. Morgens dann los, dann war über Tag die Flut und dann, wenn die Ebbe wieder war, zu nach Hause. Aber ich dachte, das sollte man heute mal einen jungen Menschen vorschlagen. Zu Fuß nach Britzel und zurückzulaufen. Der würde doch lieber sonst was, der würde lieber verhungern, glaube ich.
Heute ist dank Motorlore und Gefrierschränken so manches einfacher.
Ja, also auf einer Hallig hält man schon also Wintervorrat, damit man also auch mal 14 Tage, 3 Wochen ohne Versorgung auskommen kann. Fleisch wird eingefroren, weil wir das auch aus unserer eigenen Produktion nehmen. Wir wissen, wo es herkommt. Und ja, Gemüse, sowas hat man eben auch in der Truhe. Also wir haben 3 riesengroße Truhen, die immer gut gefüllt sind im Winter.
Mein Vorrat dagegen geht zur Neige. Es wird Zeit, wieder aufs Festland zu gehen.